Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Wir sind angelangt, Richard, bei Folge 447.
Korrekt.
Ich habe mich ein bisschen konzentrieren müssen, aber wie du vielleicht gemerkt hast, aber ich glaube, ich habe es richtig. 447.
Ja, ich muss mich jedes Mal konzentrieren, als wenn ich dann die Folgenzahl eintippe, wenn ich es hochlade und so weiter, dass es da keinen Zahlendreher gibt.
Oh, da hat man vor kurzem mal, gell?
Irgendwann habe ich, glaube ich, gedreht, aber ich habe es dann noch gerichtet, bevor es alles durchpropagiert ist zu den unterschiedlichen Feedreadern, weil das kann ja ziemlich Dinge durcheinander bringen.
Das kann Verwirrung stiften, ja.
Verwirrung stiften, das wollen wir nicht. Wir wollen ja das Gegenteil hier machen. Ja.
Letzte Woche, Richard, weißt du noch, worum es ging?
Ja, natürlich. Du hast eine Geschichte eines Dufts erzählt. Eines Dufts, der erinnert an einen italienischen Frühlingsmorgen.
Richtig. Ich habe die Geschichte des Eau de Cologne erzählt.
Genau. Farina gegenüber.
Genau. Trägst du es gerade?
Ich trage es nicht. Gestern habe ich es getragen, weil es ist schon sehr zitrusig.
Ja.
Das ist frisch. Das ist tatsächlich Frühling.
Ja, stimmt.
Und streng genommen haben wir noch Frühling, obwohl die Temperaturen in Teilen schon eher in Richtung Sommer deuten. Und da passt zur Parfum natürlich sehr gut.
Fantastisch.
Duftwasser.
Es gibt ein Feedback, naja, also ich nenne ja einige Firmen, die auch Farina und irgendwas mit gegenüber heißen. Mhm. Und unter anderem nenne ich den Appellhofplatz. Ich spreche ihn aber anders aus.
Ja, du sprichst ihn wie ein Apfel und ein Ei aus.
Genau. Vielleicht dachte ich, vielleicht wollte ich so den Kölner Dialekt imitieren.
Ach so, nein. Nein.
Es ist der Appellhofplatz und nicht der Appelhofplatz.
Ja, naja, happens.
Genau. Ja, mal schauen, was dir heute passiert, Richard. Weil
ja.
Wir gehen jetzt über zum nächsten Teil dieses Podcasts und ich würde sagen, Bühne frei für Folge 447.
Sehr gut. Ich danke dir für diese hervorragende Überleitung. Daniel, sagt dir der Titel Portrait of a Lady with a Squirrel and a Starling? Also Porträt einer Dame mit einem Eichhörnchen und einem Star etwas?
Nee.
Na, ich beschreibe es so kurz, ja. Aha. Zeigt der Frau in Dreiviertelansicht, also nicht ganz Körper, so ein bisschen nach links gerichtet. Sie trägt so eine Kopfbedeckung aus weißem Fell, die ihre Ohren bedeckt, ein bisschen was vom Haaransatz, lässt so braunes Haar erkennen. Sie trägt ein schwarzes Kleid, darunter eine dünne weiße Bluse und so ein weißes Tuch, beziehungsweise einen Schal hat sie über die Schultern gelegt. Hinter ihr am Ast vor blauem Hintergrund sitzt ein Vogel und selbst für jemanden, der ornithologisch wenig gebildet ist, so wie ich, ergibt sich zumindest aus dem Titel, dass es sich hier um einen Star handelt. Ihre Hände hat sie so übereinander gelegt und auf ihrem rechten Unterarm sitzt ein Eichhörnchen, das gerade eifrig seine Nüsse mampft. Ist eines der berühmtesten Bilder, eines der berühmtesten Maler der sogenannten nördlichen Renaissance. Über die hast du schon mal in GAG 91 gesprochen, als du über Jan van Eyck gesprochen hast.
Ah, aha, ja.
Aber du kennst dieses Bild wahrscheinlich in erster Linie. Ja, ja.
Ist es, das hast du aber nicht bei dir zu Hause hängen, oder?
Richtig, genau. Ah. Wollte gerade sagen. Also das Bild habe ich nicht. Ansonsten müsste ich nie wieder arbeiten.
Ja.
Es ist eine Reproduktion. Und die hängt in unserem Wohnzimmer und hast du einige Male unbewusst und vielleicht hin und wieder auch bewusst wahrgenommen.
Ja, weil jetzt erinnere ich mich, wir haben nämlich einmal drüber gesprochen. Du hast mir es einmal erzählt nämlich, ja, okay.
Genau. Mhm. Das Bild ist nicht von Jan van Eyck und ich habe irgendwie so das Gefühl, als wir drüber gesprochen haben, dass ich es falsch zugeordnet habe. Tatsächlich ist dieses Bild von niemand Geringerem als Hans Holbein dem Jüngeren.
Ah, okay. Mhm.
Wir werden uns in dieser Folge aber nicht weiter über die Frau mit Eichhörnchen und Star unterhalten, sondern unser Augenmerk auf ein anderes Werk Holbeins richten. Im Gegensatz zum Bild mit Eichhörnchen und Star ist jenes Bild, um das es jetzt geht, ein Ganzkörperporträt und zwar beinahe in Lebensgröße.
Mhm.
Auf dem Gemälde zu sehen, eine junge Frau gekleidet in eine bodenlange schwarze Robe, der man auf den ersten Blick schon ansieht, dass sie wahrscheinlich sehr viel Geld gekostet hat, nicht zuletzt aufgrund des braunen Fellkragens. Darunter trägt sie ein schlichtes schwarzes Kleid und ihre Haare sind unter einer schwarzen Fellkappe verborgen und in ihren Händen, die neben ihrem Gesicht die einzige Haut sind, die man auf dem gesamten Gemälde sieht, in diesen Händen hält sie ein paar zarte braune Handschuhe. Und eben dieses Gesicht, das sieht uns direkt an, die Augen recht wach, aber auch so ein bisschen gelangweilt, die Haut recht blass und auf den roten Lippen gerade mal so der Anflug eines Lächelns. Im Gegensatz zur Dame mit Eichhörnchen wissen wir über den Namen des Gemäldes ganz genau, wer diese junge Frau ist, die Holbein hier abgebildet hat. Es ist Christina von Dänemark. Eine Frau, von der du vielleicht schon gehört hast. Wir werden später noch darüber sprechen, in welchem Zusammenhang. Im weiteren Gegensatz zur Dame mit Eichhörnchen ist dieses Gemälde allerdings keine Auftragsarbeit der Dargestellten oder ihrer Familie. Es ist kein Gemälde, das angefertigt wurde, um den eigenen Status darzustellen, so wie viele Porträts angefertigt worden sind zu dieser Zeit. Das Bild ist, wenn wir es runterbrechen, die Renaissance-Version eines Dating-App-Profilbilds.
Okay.
Wir werden uns in dieser Folge anschauen, welche Umstände dafür gesorgt haben, dass im Jahr 1538 die Leben dreier Personen so an einem Punkt zusammenlaufen werden, dass genau jenes Porträt erstellt wird. Und der ersten dieser drei Personen widmen wir uns jetzt gleich, nämlich Hans Holbein dem Jüngeren. Was weißt du über Hans Holbein den Jüngeren?
Also er war Künstler und hat Bilder gemalt.
Das reicht schon mal. Und, fangen wir da an.
Mein ganzes Wissen über Holbein.
Hervorragend. Hans Holbein der Jüngere wird um 1497-98 in Augsburg geboren und wird reingeboren in eine Familie von Künstlern und Künstlerinnen. Sein Vater Hans Holbein der Ältere ist ein angesehener Maler der spätgotischen Zeit. Und schon in jungen Jahren zeigt er deswegen ein außergewöhnliches Talent, das er dann im Lauf seines Lebens auch weiterentwickelt und verfeinert. Vor allem die frühe Einbindung in die Werkstatt seines Vaters, die ermöglicht es ihm, verschiedene Techniken und Stile zu erlernen und zu experimentieren, was dann seinen späteren Werken auch, wie soll ich sagen, die Brillanz verleihen wird, die sie haben. In dieser Zeit ist Augsburg ein wichtiges Handels- und Kunstzentrum, das Künstlern viele Möglichkeiten bietet, sich zu entfalten und zu arbeiten. Die Familie Holbein ist gut vernetzt, genießt auch in der lokalen Kunstszene hohes Ansehen, was Hans Holbein dem Jüngeren dann auch zusätzliche Türen öffnen wird. Trotz dieser günstigen Ausgangsposition sucht die Familie dann auch neue Herausforderungen und sie ziehen von Augsburg nach Basel in der Schweiz. In Basel etabliert sich Hans Holbein der Jüngere dann recht schnell als Künstler. Die Stadt ist zu dieser Zeit so ein pulsierendes Zentrum für Humanismus und vor allem auch für den Buchdruck. Und das bietet Holbein vielfältige Möglichkeiten. Also er arbeitet nicht nur als Maler von Altarbildern und Porträts, sondern auch als Buchillustrator, vor allem für den Verleger Froben, was ihn wiederum in Kontakt mit einigen der führenden Köpfe der Renaissance bringt, einschließlich Erasmus von Rotterdam, den du wahrscheinlich im Kopf hast, als einen der prominentesten Humanisten seiner Zeit.
Ich habe Froben ja auch schon genannt in einer meiner Folgen.
Wo hast du denn Froben genannt?
Er war in
auch beim Pfarreiko?
Paracelsus hat ihn behandelt.
Ah, Paracelsus. Ah ja,
genau.
Ah,
sehr gut. Froben hatte irgendwie ein Problem, glaube ich, mit seinem Knöchel oder irgend sowas. Und den hat,
stimmt. Ja, ja, genau.
Und das hat Paracelsus behandelt und deshalb hat auch Erasmus von Rotterdam über Paracelsus geschrieben.
Ah, sehr gut, sehr gut. Schau, diese Verbindung habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Müssen wir dann raussuchen, was das für eine GAG war, damit wir es auch in die Folgen geben können, die erwähnt wurden. Jedenfalls Holbeins Fähigkeiten, seine Motive beziehungsweise die Personen, die er porträtiert, abseits nur ihres Gesichts darzustellen, sondern anhand auch der anderen Dinge, die auf diesem Porträt sind und ihnen hier Leben einzuhauchen, das wird ihn bald zu dem bevorzugten Porträtisten der Stadt machen. Und er arbeitet dann auch für Erasmus von Rotterdam, macht ein berühmtes Porträt und Illustrationen für dessen Bücher. Und vielleicht, um kurz auf diesen Stil einzugehen, der so neu ist, es ist ein sehr realistischer Stil. Also dieser Realismus der nördlichen Renaissance, das hat es bis zu jener Zeit auf Porträts so nicht gegeben. Ja. Und sein Kontakt zu Erasmus von Rotterdam, der wird ihn dann schließlich auch auf die nächste Etappe seines künstlerischen Schaffens führen. Im Jahr 1526 macht sich Hans Holbein der Jüngere nämlich auf den Weg nach England. Und nachdem er jetzt quasi aus seiner ursprünglichen Familie weg ist, nenne ich nur noch Hans Holbein, ja, nicht mehr der Jüngere. Ja. Wenn wir jetzt von Hans Holbein sprechen, geht es immer um den Jungen. Jedenfalls, er reist nach England und das wird ein Wendepunkt in seiner Karriere sein. Erasmus von Rotterdam, der gut vernetzt ist, der empfiehlt ihn einem Freund von ihm, einem gewissen Thomas More, einem der führenden Männer Englands, Lord Kanzler des Königs. Vielleicht erinnerst du dich, dass wir sowohl über More als auch Erasmus schon einmal in einer Folge gesprochen haben, tatsächlich über einen Brief, den More an Erasmus schickt. Und zwar ist es Folge 355 über den englischen Schweiß.
Ah, okay.
Da erzähle ich davon, dass Thomas More dem Erasmus einige Jahre bevor Hans Holbein dann tatsächlich nach England kommt, da schreibt er ihm einen Brief, in dem er über die durch diese Krankheit hervorgerufenen Missstände schreibt und erzählt ihm auch, dass ein gemeinsamer Freund an dieser mysteriösen Krankheit verstorben sei. Mhm. More jedenfalls nimmt Holbein in seinem Haus auf und wird zu seinem Mäzen. Die englische Gesellschaft dieser Zeit ist geprägt von politischen Umbrüchen, aber auch einer blühenden Kultur, die Künstlern wie Holbein jetzt neue Möglichkeiten gibt. Es ist im Grunde die englische Renaissance, die jetzt dort stattfindet. Und in England entfaltet Holbein sein ganzes Talent als Porträtmaler. Also seine Fähigkeit, unterschiedliche Persönlichkeiten mit einer bis zu jenem Zeitpunkt unbekannten Detailtreue und eben auch einer gewissen psychologischen Tiefe darzustellen, das beeindruckt im Grund den gesamten englischen Adel. Die Porträts, die er in der Zeit anfertigt, darunter auch unter anderem ein berühmtes Porträt von Thomas More beziehungsweise seiner gesamten Familie, die sind nicht nur künstlerische Meisterwerke, sondern auch sehr wichtige kulturelle Dokumente, die uns heute Einblick in die Personen und in diese Zeit geben. Da werden wir nachher auch noch kurz drüber sprechen, warum das so wichtig ist. Was er in dieser Zeit übrigens auch anfertigt, dieses Bildnis der Dame mit Eichhörnchen. Nach seinem ersten erfolgreichen Aufenthalt in England kehrt Hans Holbein dann 1528 nach Basel zurück. Zu dieser Zeit hat sich die Stadt aber schon deutlich verändert. Wir dürfen wir nicht vergessen, wir sind hier im Grund gerade am Beginn der Reformation. Mhm. Ja, es ist noch nicht lange her, dass Martin Luther seine Thesen angeschlagen hat und das sorgt natürlich für große Veränderungen in ganz Europa und in Basel ist es nicht anders. Also der Einfluss der Reformation hat Basel zu der Zeit schon tiefgreifend beeinflusst. Offiziell hat sich die Stadt jetzt dem Protestantismus zugewandt. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das gesellschaftliche, auf das religiöse Leben und auch auf die Kunst. Für Holbein bedeutet das eine ziemlich große Herausforderung. Also die Reformation führt zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage nach religiöser Kunst. Ja, das ist das, wo er vor allem auch sehr viel geschaffen hat in Basel. Und wir wissen ja, im Zuge der Reformation, wenn wir es gelinde ausdrücken, stehen die Menschen jetzt der Darstellung dieser religiösen Sujets relativ kritisch gegenüber. Mhm. Vor allem, wenn es um aufwendige Altarbilder und Heiligenporträts geht hier. Vor allem eben auch die heilige Maria, Mutter Gottes. Und das zwingt Künstler wie Holbein, sich jetzt auch anderen Themen zuzuwenden und neue Mäzen zu finden, die ihre Arbeit unterstützen. Gleichzeitig spürt Holbein natürlich auch diese Spannungen, die durch die religiösen Umbrüche entstehen, auch im persönlichen Leben und natürlich seine Auftragslage, die ist relativ schlecht. Und obwohl von eifrigen Reformern schon vor dieser Zeit einige katholische Bildnisse und Statuen zerstört wurden, entlädt sich das Ganze dann schließlich massiv im Februar 1529 in Form der Bilderstürmerei. Im Zuge dessen werden von einem Mob aus ungefähr 200 Männern zahlreiche katholische Kunstwerke und Symbole in Kirchen und im öffentlichen Raum zerstört. Es ist Teil der breiteren reformatorischen Bewegung, die eben darauf abzielt, die Kirche von bildlicher und symbolischer Idolatrie zu reinigen, ja, also der Anbetung von Götzen.
Idolatrie.
Idolatrie. Idolatrie.
Aha. Also von Idol.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das einfach nur vom Englischen ins Deutsche. Naja. So. Aber es gibt es tatsächlich.
Idolatrie.
Also quasi die Götzenanbetung, ja. Als was sie deshalb betrachtet haben, wenn man Bildnisse oder Statuen von Heiligen in der Kirche aufgestellt hat.
Ist ja das Wort Idol, das steckt da drin.
Genau. Erasmus von Rotterdam, um nochmal kurz auf ihn zurückzukommen, der schreibt in einem Brief im Mai 1529 über diesen Vorgang: Von Standbildern wurde nichts unversehrt gelassen, weder in den Kirchen noch in den Vorhallen noch in den Kreuzgängen noch in den Klöstern. Was von gemalten Bildern vorhanden war, wurde mit einer Übertünchung von Kalk bedeckt. Was brennbar war, wurde auf den Scheiterhaufen geworfen, was nicht, wurde Stück für Stück zertrümmert. Weder Wert noch Kunst vermochten, dass irgendetwas geschont wurde. Also diese Bilderstürmerei symbolisiert nicht nur den endgültigen Bruch mit der traditionellen katholischen Kirche, sondern ist jetzt auch ein sehr tiefer Einschnitt in die künstlerische Tradition und die Kultur der Stadt. Und Hans Holbein, der beschließt daraufhin, wieder zurück nach England zu gehen. Nach seiner Rückkehr nach England im Jahr 1532 findet er zuerst Arbeit in den German Shipyards in London. Also es sind Werften, die ein Zentrum der deutschen Gemeinschaft in London waren, und Holbein nutzt seine Verbindungen zu dieser Gemeinschaft, um Aufträge zu sichern und um sich einmal seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Diese Phase ist geprägt von praktischer Arbeit, die, wie soll ich sagen, wahrscheinlich nicht das war, was er unbedingt machen wollte, aber es gibt einige Beispiele aus dieser Zeit, wo er hervorragende Porträts auch erstellt hat. Es ist ein bisschen auch ein Zeichen dafür, wie gut sich Holbein an neue Gegebenheiten anpassen kann und einfach so in dieser neuen englischen Gesellschaft Fuß fassen kann. Es gelingt ihm aber dann relativ bald, seine künstlerische Karriere in England auf eine neue Stufe zu heben, und das nicht zuletzt, weil er die Aufmerksamkeit eines weiteren sehr mächtigen Mannes in England erregt, und zwar Thomas Cromwell.
Hm.
Ein zweiter Thomas. Von Thomas Cromwell hast du höchstwahrscheinlich auch schon gehört.
Hm.
Cromwell ist ein wichtiger Berater des Königs, und ihm ist die Bedeutung der Kunst als Instrument der Propaganda und auch der politischen Darstellung relativ klar, und deswegen fördert er Holbein und verschafft ihm Zugang zum königlichen Hof. Und dieser König, für den Holbein ab jetzt arbeiten wird, der ist die zweite der drei Personen, die dafür gesorgt haben, dass wir heute das Bildnis der Christina von Dänemark betrachten können. Es ist natürlich niemand geringerer als der wohlbekannteste Tudor-König überhaupt, Heinrich der Achte.
Heinrich der Achte, ja.
Heinrich der Achte.
Also wahrscheinlich auch vor allen Dingen deshalb so bekannt, weil man immer weiß, so okay, der war mehrfach verheiratet und es ist nicht immer gut gelaufen.
Korrekt. Werden wir auch noch ein bisschen sprechen drüber. Als Hans Holbein in den 1530er Jahren an den Hof von Heinrich dem VIII. Kommt, ist Heinrich gerade mittendrin in seinen Bemühungen, die Autorität der englischen Krone sowohl innerhalb als auch außerhalb seiner Grenzen zu festigen. Er hat sich soeben von Katharina von Aragon getrennt, und weil der Papst ihm das nicht erlaubt, hat er kurzerhand die Kirche von England von der römisch-katholischen Kirche abgespalten und die anglikanische Kirche gegründet.
Mhm.
Ja, mit ihm an der Spitze. Der große Scheidungsfall, der im Grunde dafür sorgt, dass eine neue Kirche entsteht. Nicht alle in England sind damit einverstanden. Der vorhin erwähnte Thomas More, der ist tiefkatholisch, also der ursprüngliche Mäzen Holbeins in England, der ist tiefkatholisch und ein großer Gegner dieser Abspaltung, und er weigert sich auch, Heinrich als Oberhaupt der Kirche anzuerkennen. Und das wird ihm schließlich den Kopf kosten. Ja, im Jahr 1535 wird ihm sein Kopf abgeschlagen dafür, dass er ihn nicht anerkennt, was als Hochverrat eingestuft wird.
Mhm.
Kulturell allerdings erlebt England jetzt eben so eine richtige Blütezeit. Vor allem eben befeuert durch die Ideen der Renaissance, die von Kontinentaleuropa herüberschwappen, vor allem auch von jemandem wie Hans Holbein. Und der Hof Heinrichs, der wird zum Zentrum der Kunst und Wissenschaft, nicht zuletzt, weil Heinrich viel Geld ausgibt dafür. Ja. Er ist ein sehr großzügiger Mäzen, natürlich nicht ohne Hintergedanken, weil ich vorher Thomas Cromwell angesprochen habe, der erkennt, wie wichtig Bildnisse sind. Und in dieser Atmosphäre kann Holbein gedeihen, indem er diese ganzen neuen kulturellen und auch politischen Ideale dieser Zeit in seine Kunst einfließen lässt. Leicht ist es aber nicht. Ja, religiös steht das Land nach Heinrichs Abspaltung ja vor einer Zerreißprobe. Und für einen Künstler wie Holbein bedeutet das, dass er sich in seiner Arbeit auch an diese neuen religiösen Normen und gleichzeitig auch an den Geschmack dieser reformierten Elite anpassen muss. Mhm. Er macht aber das Beste draus. Für sich selbst, für Heinrich und auch für uns, wie wir heute noch sehen können. Weil ein Grund, weshalb viele auch heute noch von den Tudors und vor allem von Heinrich dem VIII. So fasziniert sind, das hängt direkt mit der Arbeit Holbeins zusammen. Er als Hofmaler malt sie nämlich alle. Wir wissen, Thomas More und seine Familie hat er schon bei seinem ersten Besuch gemalt und jetzt kommen eben der Hof und alle, die sich dort tummeln, dran, auch die Berater. Thomas Cromwell, von ihm gibt es ein sehr berühmtes Porträt, das sehr interessant ist, weil Thomas Cromwell eigentlich nicht sehr gut wegkommt auf diesem Porträt und das reflektiert auch so ein bisschen die Art und Weise, wie er betrachtet worden ist zu jener Zeit. Das Bild, sowohl wörtlich als auch metaphorisch, dass die Menschen in jener Zeit und in den darauffolgenden Jahrhunderten von Heinrich dem VIII. Haben werden, das ist untrennbar mit der Darstellung durch Holbein begründet. Mhm. Vielleicht hast du es vor Augen, das berühmteste Gemälde von Heinrich dem VIII., da steht er groß, sehr breit, fast übermenschlich breit, ja, die Beine so weit auseinander, Gesicht uns direkt zugewandt und gehüllt in die feinste Kleidung der Zeit. Es ist ein Porträt, das im Jahr 1537 als Teil eines Wandgemäldes im Whitehall-Palast in London entsteht. Das Original haben wir nicht mehr, weil der leider Ende des 17. Jahrhunderts abbrennt. Hm. Es existieren aber zum Glück Kopien dieses Gemäldes, die diesen Originalentwurf Holbeins bewahren. Mhm. Und es ist natürlich kein Zufall, dass dieses Bild so gemalt wurde, wie es gemalt wurde. Ich habe ja vorhin erwähnt, den Umbruch in England. Und dieses Porträt, das soll das auch widerspiegeln. Es ist nicht nur ein künstlerisches Meisterwerk, sondern es ist ein politisches Statement. Sowohl anderen Herrschern Europas als auch der katholischen Kirche gegenüber. Aber Holbein, der malt natürlich nicht nur den König und seine Berater, er malt auch die Frauen Heinrichs. Du hast vorhin schon angesagt, Heinrich ist bekannt dafür, dass er einige Male geheiratet hat. Insgesamt werden es 6 Frauen sein, die dann auf unterschiedliche Arten und Weisen nicht mehr zu seinen Frauen werden. Die Scheidung von der ersten, Katharina von Aragon, ist Auslöser für die Gründung der anglikanischen Kirche. Als Holbein beginnt am Hof zu malen, da sind Katharina und ihre Tochter, also die gemeinsame Tochter, bereits vom Hof verstoßen. Die zweite Frau, Anne Boleyn, die wird die erste Frau Heinrichs sein, die Holbein malt. Es gibt heutzutage noch immer Diskussionen, ob sie es wirklich ist, nicht zuletzt, weil sie nicht so die königliche Kleidung trägt und nicht sehr royal ausschaut. Diese Ehe, die wird ein grauenhaftes Ende finden. Mhm. Nachdem Anne Boleyn ihm zwar eine Tochter schenkt, die spätere Elisabeth die Erste, aber keine männlichen Nachfolger, sorgt das in Kombination mit Intrigen am Hof, es heißt, dass auch Thomas Cromwell sehr dagegen war, dass Heinrich Anne Boleyn heiratet, sorgt es dafür, dass eine gewisse Entfremdung zwischen König und Königin stattfindet und das mündet dann darin, dass sie angeklagt wird, des Hochverrats, des Inzests und des Ehebruchs. Anschuldigungen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit erfunden wurden, damit Heinrich sich eine neue Frau suchen kann. Mhm. Aber es funktioniert dahingehend für ihn, weil sie wird schuldig gesprochen und sie wird enthauptet. Heinrich nimmt sich jetzt eine neue Frau, diesmal eine Lady in Waiting, also quasi eine Bedienstete von Anne Boleyn, eine gewisse Jane Seymour. Und Jane Seymour wird zwar nicht enthauptet, sie wird aber trotzdem Opfer dieses Zwang es Heinrichs, einen männlichen Nachfolger zu erhalten. Er erhält von Jane Seymour nämlich einen männlichen Nachfolger. Am 12. Oktober 1537 gebiert sie Edward, der später Edward VI. Sein wird. Sie verstirbt allerdings 12 Tage danach an den Folgen der Geburt, mit nur 28 Jahren. Also knapp 1,5 Jahre, nachdem Heinrich sie geheiratet hat, seine dritte Frau, ist er jetzt wieder unverheiratet und das kann natürlich nicht sein. oder?
Das ist aber jetzt aus seiner Sicht, oder?
Ja, natürlich. Der König, der braucht eine Frau. Hm. König braucht eine Frau. Und der Blick Heinrichs, oder besser seiner Berater, der schweift jetzt über den Kanal nach Frankreich. Zuerst einmal, es ist ja so, sehr zur Belustigung oder wahrscheinlich auch so ein bisschen befremdlich für die anderen Herrscherhäuser Europas, stand er bei Heinrich, abgesehen jetzt von seiner ersten Frau, Katharina von Aragon, bei der Wahl seiner Frauen weniger das dynastische Denken, weniger die politische Strategie im Vordergrund, ja, sondern mehr so, wer gefällt ihm? Wer gefällt ihm, die nimmt er dann zur Frau. Das soll sich jetzt aber wieder ändern. Also die neue Frau, ist klar, die soll jetzt Verbindungen mitbringen, nicht zuletzt, weil der Bruch mit der katholischen Kirche die Position Heinrichs und damit Englands schon in eine recht prekäre Situation bringt. Mhm. Und Thomas Cromwell, der mittlerweile der wichtigste Berater Heinrichs des VIII. Ist, der jetzt verantwortlich ist für diese Chefsache, nämlich eine neue Frau für Heinrich den VIII. Zu finden, der schickt jetzt Briefe an die Botschafter Englands in Frankreich und sagt, findet's mir mögliche Kandidatinnen, die den König heiraten könnten. Angeblich soll Heinrich die Idee gehabt haben, dass alle potenziellen Kandidatinnen, dass die in Calais antanzen und er nur über den Kanal fahren muss und sich dann eine aussuchen kann. Mhm. Ja. Stößt in Frankreich auf wenig Gegenliebe. Und so macht er das, was jemand, der den wahrscheinlich besten Porträtmaler der Zeit an seinem Hof hat, er schickt Hans Holbein aufs Festland, damit er dort die Bildnisse der Damen erstellen kann und ihm zurück nach England.
Was? Das ist ja...
Und eine dieser Frauen, zwar nicht in Frankreich, aber am Hof in Brüssel, ist Christina von Dänemark, die Dame in schwarzer Kleidung auf dem eingangs erwähnten Gemälde von Holbein.
Und das Bild, das wir von Christina von Dänemark haben, ist das Bild, das Holbein für Heinrich den VIII. Macht.
So ist es.
Wow.
Lass mir ein bisschen was über Christina von Dänemark erzählen. Christina von Dänemark ist zu jenem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt. Sie ist aber auch etwas, wofür die schwarze Bekleidung ein guter Indikator ist. Sie ist schon Witwe. Das klingt jetzt früh, um bereits verwitwet zu sein. Tatsächlich war sie zu jenem Zeitpunkt schon seit 2 Jahren Witwe. Oder seit 3 Jahren eigentlich. Der Umstand wirft ein gewisses Licht auf das Schicksal eines adligen Mädchens zur Zeit der Renaissance, die vor allem eines immer gemein haben, nämlich eine sehr kurze Kindheit. Mhm. Im Fall der Christina ist es, wenn wir eine Verheiratung als den Endpunkt der Kindheit betrachten, eine Kindheit, die mit 11 Jahren endet. Und es hat natürlich mit den Männern in ihrer Familie zu tun. Zuallererst mit ihrem Vater, Christian II. Von Dänemark. Nicht zu verwechseln mit Christian zu Dänemark, dem derzeitigen Kronprinz. Christian II. Ist König von eben diesem Dänemark, Norwegen und für eine kurze Zeit auch Schweden. Und dir, Daniel, dürfte er deshalb auch bekannt sein. In GAG 342 erzählst du uns nämlich, wie im Zuge seiner Krönungsfeierlichkeiten im Jahr 1520 in Stockholm ein Blutbad angerichtet wird.
Oh ja.
Hm. Und das bringt Christian II. Unter anderem in Schweden den Beinamen Tyrann ein. Du hast es dann auch erzählt, er wird auch schnell wieder als König von Schweden abgesetzt, das ja nach dem schwedischen Befreiungskrieg schließlich von Dänemark unabhängig wird und damit die Linie der Warsas begründet.
Ah, jetzt klingelt es endlich, die
ja,
Warsas.
Erinnerst du dich jetzt? Ja.
Oh, so krass, wenn man die eigenen Folgen so schnell vergisst.
Ja. Im selben Jahr, in dem er als König von Schweden abgesetzt wird, also 1521, da kommt auch Christina als das jüngste seiner 6 Kinder auf die Welt. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob du es noch erwähnt hast, aber Christian wird ja schließlich auch in Dänemark und Norwegen von aufbegehrenden Adligen abgesetzt. Er muss ins Exil, aber wohin gehen? Da kommt jetzt seine Frau ins Spiel, denn sie ist Isabella von Österreich, die Schwester des Kaisers Karl V. Und so fliehen sie in die Niederlande, die spanischen Niederlande, die ja dem Kaiser gehört haben. Und nachdem 1526 die Mutter Christinas stirbt, also Isabella, wird sie in die Obhut ihrer Tante gegeben, Maria von Ungarn, die ab 1531 entgegen der Annahme, basierend auf ihrem Namen, nicht in Ungarn residiert, sondern in Brüssel. Sie ist nämlich die Statthalterin der spanischen Niederlande,
ja,
eingesetzt von Karl dem V. Und als dann Christian, der Vater von Christina, im Jahr 1532 beim Versuch, Norwegen wieder einzunehmen, eingesperrt wird, tritt der Kaiser auf den Plan. Er sieht sich jetzt verantwortlich für seine Nichten und bedeutet gleichzeitig auch, dass er sie jetzt als quasi die Schachfiguren in seinem Spiel der Heiratspolitik verwenden kann. Also zwei der Kinder Christians sind am Hof der Maria von Ungarn in Brüssel, Christina und ihre ältere Schwester Dorothea. Im Jahr 1532 stirbt einer der Brüder der beiden Mädchen und Karl V., der schreibt in einem Brief an Maria von Ungarn: Ich schreibe meinen kleinen Nichten, wie Sie sehen, um sie zu trösten. Ich bin sicher, dass sie dasselbe zu tun versuchen werden. Das beste Heilmittel wird sein, ihnen zwei Ehemänner zu finden.
Hm.
Und er findet einen, und zwar in Francesco Maria Sforza, dem Herzog von Mailand. Die Strategie hier ist klar. Mailand war im Zuge der italienischen Kriege zwischen dem französischen König Franz I. und dem Heiligen Römischen Reich bzw. dem Habsburgerreich an die Sforzas gegangen. Und mit dieser Ehe soll diese Verbindung zwischen den Habsburgern und den Sforzas gestärkt werden und damit auch die Position der Habsburger in Mailand. Am 28. September 1533, Christina ist jetzt 12 Jahre alt, wird diese Ehe geschlossen. Allerdings zuerst einmal per Stellvertreter, weil ihr Ehemann Francesco Sforza, der ist 37 Jahre alt, aber nach einem Giftattentat auf ihn teilweise gelähmt und er geht am Stock. Übrigens, wenn wir über Attentate sprechen, Attentate im frühneuzeitlichen Italien, da hast du auch schon mal eine Folge gemacht drüber. Die Pazzi-Verschwörung, ja, und der Aufstieg der Medici ist ein paar Jahrzehnte vor dem jetzt, aber ähnliche Dynamiken, glaube ich.
Ich habe auch so das Gefühl, dass diese Folge hier wirklich so eine Mega-Verknüpfung ist zwischen ganz vielen Folgen. Ja. Gerade hast du jetzt auch nochmal Karl V. erwähnt, ja, den hat man auch schon, also das ist jetzt so ein Knoten.
Ein Knoten. GAG 218 ist es übrigens mit den Pazzis. Mhm. Die für Christina verantwortliche Maria von Ungarn, also ihre Tante, die ist eigentlich gegen diese Ehe, weil sie die naheliegende Gefahr sieht, dass das Kind im Kindbett sterben könnte, mhm, ja, weil sie einfach noch zu jung ist. Mhm. Aber also nach dem Umzug Christinas von Brüssel nach Mailand wird recht schnell klar, dass in diesem Fall diese Sorge unbegründet ist. Nach der neuerlichen Hochzeit, also jetzt mit beiden Anwesenden, am 4. Mai 1534, lebt sich Christina schnell ein und basierend auf dem, was wir wissen und was vermittelt worden ist, soll sie eigentlich eine recht angenehme Zeit in Mailand verbracht haben. Also sie ist beliebt beim Volk und sie hat einen Ehemann, der sich als recht freundlicher Charakter herausstellt und die Ehe, die wird nie vollzogen.
Mhm.
Wir erinnern uns ja, Christina trägt auf dem Gemälde schwarz und ich habe auch gesagt, sie ist mit 16 Jahren schon verwitwet. Nach nur 18 Monaten Ehe mit Francesco wird sie zur Witwe. Er liegt schließlich den Langzeitfolgen dieses Attentats. Christina, mittlerweile 14 Jahre alt, bleibt aber auf Betreiben des Kaisers Herzogin von Mailand. Er will sie aber auch schnell wieder verheiraten. Und wie sehr das alles wirklich Heiratsstrategie ist, erkennen wir auch dran, dass er sogar mit dem Gedanken spielt, sie an Franz I. von Frankreich, also im Grunde seinen Erzfeind, zu verheiraten. Der hat jetzt nämlich nach dem Tod Francescos, also Christinas Ehemann, wieder sein Auge auf Mailand geworfen. Aber schlussendlich lassen beide von diesem Plan ab und Christina kehrt wieder zurück nach Brüssel. Sie behält aber den Titel Herzogin von Mailand. Und hier trifft Christina dann im Jahr 1537 auf einen gewissen John Hutton, den Botschafter Englands in den Niederlanden.
Und der sagt, hey, wir hätten hier ein König im Angebot.
So ungefähr. Zuerst einmal schreibt er zurück an den König. Ich lese es jetzt im Original vor und übersetze es dann auch, aber ich finde es so lustig, wie es formuliert ist. Er schreibt, She hath a singular good countenance, and when she chanceth to smile, there appeareth two pits in her cheeks and one in her chin, the which becometh her right excellently well. was relativ frei übersetzt bedeutet, sie hat ein besonders schönes Gesicht und wenn sie die Gelegenheit ergreift zu lächeln, dann erscheinen zwei Grübchen in ihren Wangen und eines in ihrem Kinn, die ihr sehr gut stehen. Und noch freier übersetzt, wenn sie lächelt, dann hat sie Grübchen und es ist hübsch. Ja? Und das ist so das, was der Botschafter dann an Heinrich zurückschreibt. Der findet an diesen Worten Gefallen. Und deswegen, zu Beginn des Jahres sendet Cromwell an Kaiser Karl V. den Vorschlag, dass Christina eventuell mit dem König vermählt werden könne. Und Karl V., immer auf der Suche nach politischen Bindungen und Verbindungen, der fände eine Ehe zwischen Christina und Heinrich strategisch sicherlich nicht unklug. England, ständiger Feind Frankreichs, wäre ein guter Verbündeter in diesem immerwährenden Streit zwischen Franz I. von Frankreich und Karl V.
Aber eine Sache fehlt noch.
Ja?
Ein Porträt.
Ah, wait a second. Kommt. Im März des Jahres 1538 schickt Heinrich deswegen Holbein nach Brüssel. Dabei ist auch ein gewisser Philip Hoby, ein weiterer Botschafter in den Niederlanden, der höchstwahrscheinlich so das Reden übernimmt. Wir wissen nicht wahnsinnig viel über die Sprachkenntnisse Holbeins, auch nicht wirklich viel über die diplomatischen Fähigkeiten Holbeins. Deswegen ist es naheliegend, dass deswegen jemand mitgeschickt wird, der das Ganze für ihn durchführt, damit er sie dann auch malen kann. Hatten, der andere Botschafter, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hatte übrigens nur einen Tag bevor Holbein und Hoby bei ihm in Brüssel eintreffen, ein anderes Porträt Christinas nach England geschickt. Ja, von einem anderen Maler. Er schafft es gerade noch, das abzufangen. Weil es wäre recht blöd gewesen, dem König ein minderwertiges Bild zu schicken, jetzt wo Holbein, der beste Porträtmaler seiner Zeit, vor ihm sitzt und das übernehmen könnte. Er verschafft Holbein eine Audienz bei der Herzogin, ein bisschen gegen den Widerstand auch von Maria von Ungarn, werden wir nachher auch noch kurz drüber sprechen. Und was glaubst du, wie lange hat Holbein Zeit, um das Antlitz der Christina für Heinrich einzufangen?
Eine Woche.
Es sind 3 Stunden.
Oh, okay. So wie.
Es sind 3 Stunden. Am 12. März um 13 Uhr betritt Christina den Raum, in dem Holbein sitzt oder steht und um 16 Uhr ist alles schon vorbei. Vielleicht sprechen wir kurz drüber, wie Holbein da wohl gearbeitet hat. Ja, wir erinnern uns, das fertige Gemälde ist ein Ganzkörperporträt in Öl auf Eiche.
Ja. Also das hat er nicht in 3 Stunden geschafft.
Ja, sowas lässt sich nicht in 3 Stunden anfertigen. Vor allem wird Holbein diese schwere Eiche nicht über den Kanal nach Brüssel geschleppt haben, um dann da zu malen. Was sich in 3 Stunden anfertigen lässt, ist eine Zeichnung auf Papier. Und tatsächlich hat Holbein von allen, die er porträtiert hat, solche Zeichnungen angefertigt. Einige, viele davon sind eigentlich noch erhalten, hängen zum Beispiel in der National Gallery in London oder in der Royal Collection im Windsor Castle. Holbein wird also wahrscheinlich einige Blätter Papier, seine farbigen Kreiden und noch ein paar weitere Hilfsmittel mitgenommen haben, um das Gesicht und auch die Hände der jungen Herzogin zu zeichnen. Wahrscheinlich hat er auch so einen Fächer an farbigem Papier in Hauttönen mit, anhand derer er dann entscheiden kann, welchen Hautton das fertige Gemälde haben soll. Und wenn wir uns das fertige Gemälde heute genauer ansehen, dann bemerken wir auch, dass Christina im Gegensatz zu vielen anderen Gemälden, die Holbein gemacht hat, dass sie gerade ausschaut, ja, uns direkt anschaut und nicht den Kopf in die eine oder andere Richtung dreht. Ziemlich sicher deshalb, weil Holbein sicher gehen wollte, dass Heinrich einen guten Blick auf das gesamte Gesicht erhält. Weil dürfen wir ja nicht vergessen, es geht hier nur um eines, nämlich dem König zu zeigen, wie seine potenzielle neue Königin aussieht.
Also es war eine Art Passbild.
Richtig. Nur halt vom besten Maler der Zeit. Gleich nach diesem Treffen machen sich Holbein und Hoby wieder auf den Weg zurück nach England und am 18. März 1538 landet, was auch immer Holbein in diesen 3 Stunden gezeichnet hat, beim König. Und der König, der ist begeistert. Wir können uns jetzt sicher sein, ob es in erster Linie das Gesicht der Christina war, das ihn so begeistert hat, oder einfach auch nur die Tatsache, dass Holbein hier wieder mal abgeliefert hat. Jedenfalls heißt es, dass er an jenem Tag den ganzen Tag lang Musik im Palast spielen hat lassen. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner dritten Frau, Jane Seymour. Und er gibt jetzt auch das Ganzkörperporträt in Auftrag. Ich habe vorhin erwähnt, Maria von Ungarn, also die Tante Christinas in Brüssel, die ist mit der ganzen Sache nicht so zufrieden. Dem König eilte ein gewisser Ruf voraus. Sie soll sich deswegen bei Chapuis, dem spanischen, also dem Habsburger Botschafter Karls in England, beschwert haben, dass der es überhaupt erlaubt hat, dass Christina für Holbein Porträt sitzt. Die Sache ist die, sie hätte sich nicht sorgen müssen, weil der König zwar Begeisterung zeigt, bei Christina ist es aber nicht so eindeutig. Im September 1538, da stirbt nämlich Hatten, also der vorhin erwähnte Botschafter Heinrichs, und wird ersetzt durch einen gewissen Thomas Wriothesley. Und den empfängt Christina zu Beginn 1539. Und es gibt hier jetzt zwei Varianten dessen, was sie zu ihm gesagt haben soll. Was sicher ist, sie empfängt ihn, so wie auch Holbein, in ihrer Trauerkleidung. Schwarz, alles schwarz, aber feinste Stoffe. Es ist die Kleidung, die sie trägt, wenn sie Gäste empfängt oder in der Öffentlichkeit ist. Wir wissen, dass sie am Hof selbst meist sehr farbenfroh angezogen war, in prächtiger Kleidung, offenem Haar, das blond und gelockt war. Jedenfalls, es gibt eine Variante der Geschichte, in der sie auf eine mögliche Vermählung mit Heinrich gesagt haben soll: Hätte ich zwei Köpfe, nicht nur den einen, würde ich gerne einen dem König zur Verfügung stellen. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Verbrieft ist, dass sie Folgendes gesagt haben soll. Ich sage es jetzt noch, so wie es auf Englisch überliefert wurde. As for my inclination, what should I say? You know I am the emperor's poor servant and must follow his pleasure. Also, was soll ich zu meiner Neigung für oder wider Heirat sagen? Sie wissen, dass ich die arme Dienerin des Kaisers bin und seinem Wohlgefallen folgen muss. Mhm. Begeisterung klingt natürlich ein bisschen anders. Mhm. Wobei es auch heißt in den Beschreibungen von Christina, dass sie eine Frau weniger Worte war, aber wenn sie was gesagt hat, dann war es recht weise gewählt und auch immer, wie soll ich sagen, sehr gescheit. Ja?
Kommt die Hochzeit vielleicht deshalb nicht zustande, weil Holbein die Grübchen vergessen hat?
Es liegt höchstwahrscheinlich nicht an der Qualität des Porträts.
Okay.
Im Jänner des Jahres 1539 wird Heinrich nämlich aufgrund seines Bruchs mit der katholischen Kirche exkommuniziert. Und für alle Beteiligten ist klar, der katholische Kaiser wird nicht zulassen, dass seine Nichte einen exkommunizierten König heiratet. Ein Bild Heinrichs des Achten, das in der Zwischenzeit von Holbein angefertigt worden war, damit Christina ihn auch sehen kann, das wird sie nie erreichen. Hans Holbein wird weiterhin am Hof Heinrichs arbeiten, allerdings nicht immer ganz zur Zufriedenheit Heinrichs, höchstwahrscheinlich. So soll zum Beispiel Anne von Kleve, die nächste Frau Heinrichs werden wird und die er ebenfalls für ihn vorab porträtiert hat, die soll er angeblich etwas vorteilhafter dargestellt haben, als sie dann wirklich aussah, was wiederum Heinrich gegen ihn aufbringt. Es wird aber in der Kunstgeschichte ziemlich diskutiert, ob das wirklich so war. Nicht zuletzt, weil Holbein eben vor allem für seinen Realismus und für seine Detailtreue geschätzt wurde. Mhm. Holbein wird weiterhin in England arbeiten und er stirbt dann im Jahr 1543 in London. Heinrich, dessen Plan zwar mit der Vermählung mit Anne von Kleve, der Tochter Johanns des dritten Herzog von Jülich, Kleve und Berg, dessen Plan zwar damit eine protestantische Allianz Englands und der protestantischen deutschen Länder gegen das katholische Frankreich und das Heilige Römische Reich zu erschaffen, der lässt sich noch im selben Jahr wieder von ihr scheiden. Also großer Plan, hier jetzt doch politisch was auszurichten mit dieser Ehe, lässt sich wieder scheiden. Allerdings behält sie weiterhin einen guten Status am Hof, erhält auch eine Abfindung. Und Heinrich wird dann noch zwei weitere Frauen heiraten, Catherine Howard und dann schließlich Catherine Parr, die dann auch mit ihm bis zu seinem Tod im Jahr 1547 verheiratet bleiben wird. Und Christina, die überlebt sie alle. Sie wird wieder heiraten, aber eben nicht Heinrich, sondern Franz, den Herzog von Lorraine. Und zwar im Jahr 1541. Sie selbst bezeichnet sich nach dieser Eheschließung als die glücklichste Frau der ganzen Welt. Mhm. Und obwohl sie in den nächsten Jahren drei Kinder zur Welt bringt, wird dieses Glück mit dem Ehemann nicht viel länger andauern, denn auch er der übrigens nur 4 Jahre älter ist als sie, stirbt dann im Jahr 1545. Sie ist damit 23 Jahre alt, zweimal verwitwet und wird nie wieder heiraten. Sie bleibt in den Niederlanden, er ist politisch recht aktiv für die Niederlande und als dann im Jahr 1859 die Position des Statthalters oder der Statthalterin der Niederlande frei wird, erwartet sie eigentlich, dass Philipp II., also der Nachfolger Karls, sie zur neuen Statthalterin ernennen wird. Das tut er aber nicht und setzt stattdessen seine Halbschwester, Margarete von Parma. Christina wird den Rest ihres Lebens mit kleinen Unterbrechungen in Nancy, in Lorraine, also ihrem Herzogtum, leben und schließlich dann nach Tortona, das Teil der Mitgift war, die sie bei ihrer ersten Eheschließung mit Francesco Sforza erhalten hat. Da wird sie hinziehen und wird dann auch dort im Jahr 1590 mit 78 Jahren sterben, respektiert als politisch einflussreiche Regentin ihrer Zeit. Zwei weitere Porträts wurden im Laufe ihres Lebens noch angefertigt bzw. haben überlebt. Mhm. Keines der beiden kommt aber, was die Kunstfertigkeit angeht, an jenes von Holbein heran. Und was bleibt uns von dem Ganzen? Uns bleibt ein außergewöhnlich exquisites Kunstwerk, eines der wenigen Ganzkörperporträts von Frauen, die Hans Holbein geschaffen hat. Und wer sich dieses Kunstwerk ansehen will, es hängt mittlerweile in der National Gallery in London.
Ah, fantastisch. Aber sag mal, sie heißt ja Christina von Dänemark, aber nur weil sie in Dänemark geboren ist, aber nicht
nur weil sie die Tochter von Christian II.
Okay.
Mhm. Nachdem ich jetzt schon durch bin, kann ich noch auf diese kleinen Dinge eingehen. Es ist ja so, Christian II., ihr Vater, der verzichtet auf den Thronanspruch auf Dänemark und Norwegen im Zuge seines Exils dann. Sie erkennt es aber nicht an. Sie erkennt es aber nicht an und sie soll, zumindest während einer gewissen Zeit in ihrem Leben, soll sie auch, weil sie eben die Nächste in der Reihenfolge wäre, soll sie auch gewisse Dokumente unterschrieben haben als Königin von Dänemark und Norwegen.
Naja. Mhm.
Aber sie ist es nicht mehr. Also als sie stirbt, ist sie nicht Königin von irgendwas, aber sie ist Herzogin von Mailand und Lorraine.
Richard, war's das?
Das war's.
Fantastisch. Also super spannend. Also zum ersten, ich bin mir gar nicht sicher, sind wir zum ersten Mal mitten in der Tudor-Geschichte?
Ich glaube, wir haben nie wirklich eine Tudor-Geschichte gemacht. Ja. Also eben beim englischen Schweiß kommt die Zeit vor, aber wir sprechen eigentlich nie über Henry oder Heinrich. Machen wir ein bisschen ausgespart.
Ja. Also ich finde es fantastisch, weil du sehr viele Fäden zusammenführst in dieser Folge, weil wir schon öfter in dieser Zeit waren und dadurch, dass du es jetzt, was echt eine sehr coole Idee ist, das Ganze zu so einem Art Episodenfilm gemacht hast, also dass wir diese drei Persönlichkeiten haben, die da zusammengeführt werden, kann man eben auch sehr gut Verknüpfungen machen zwischen diesen unterschiedlichen Folgen, die wir gemacht haben. Mhm. Also das ist fantastisch.
Das Lustige ist ja, ich bin erst im Zuge der Vorbereitung draufgekommen, dass Christina eben die Tochter von diesem Christian dem Zweiten ist, den du schon beschrieben hast im Stockholmer Blutbad. Da war ich dann plötzlich so, Und das ist für mich so die Idealvorstellung dieses Flickenteppichs.
Ja, genau.
Plötzlich so diese Verbindungen, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie da sind.
Ja, voll. Und auch, was du gerade noch gesagt hast mit der Hochzeit, die erste Hochzeit, die sie macht, die wird ja mit dem Herzog von Mailand, dem Sforza, die wird ja in Abwesenheit durchgeführt. Mhm. Das haben wir jetzt auch schon öfter besprochen bei Napoleon zum Beispiel. Der heiratet auch erstmal in Abwesenheit.
Mhm.
Also es kommen so viele Themen zusammen. Das ist super spannend. Und dann auch diese Holbein-Sache mit dem, dass der so Bilder anfertigt dann für den Heinrich, um sich die, weil man, ist schon natürlich klar, wenn man in der Welt lebt ohne Fotos, ist es natürlich schwieriger, sich ein Bild zu machen.
Ja. Das ist auch so das, was mich so fasziniert hat an dieser Geschichte. Dass wir dieses fantastische Porträt haben von Christina von Dänemark. Und der einzige Grund, dass wir es haben, ist, weil Heinrich sich ein Bild von einer potenziellen neuen Königin machen wollte.
Ja.
Und er aber halt zufälligerweise gerade den besten Porträtmaler der Zeit an seinem Hof gehabt hat.
Ja.
Natürlich schickst du ihn dann dorthin.
Naja. Aber andererseits ist es auch wieder so, dass diese Art von Äußerlichkeiten dann trotzdem so eine wichtige Rolle spielen, wo es ja eigentlich auch ein politisches Spiel ist, zu sagen, ich will Allianzen schmieden, aber trotzdem, so will ich noch ein Bild haben, bevor ich dazu sage.
Naja, eh. Dafür war er ja dann eben auch bekannt, der Heinrich, dass er da ziemlich viel Wert drauf gelegt hat. Und es ist so, wie du gesagt hast, faszinierend, sich das einfach so vorzustellen. Ja, es hat keine Möglichkeit gegeben, ein Foto zu machen und dorthin zu reisen, war auch mühsam. Also was hast du für Möglichkeiten gehabt? Du hast einfach jemanden finden müssen, der sie malt.
Ja.
Und dir das dann zukommen lässt. Deswegen eben auch wie in der Einleitung, Dating-App-Profilbild.
Ja. Ja, voll.
Eigentlich für den König.
Ja. Ja, und das ist auch, weil du ja auch das Bild beschrieben hast, dass man im Grunde nicht viel Haut sieht, sondern sehr viel Kleidung. Mhm. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass er gar nicht so sehr ihre Silhouette so nachbilden konnte, weil er sich wahrscheinlich beim Skizzieren aufs Gesicht und auf die Hände konzentriert hat.
Also wahrscheinlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kleidung, die sie getragen hat, die war auch so weit und so ausladend, wenn man will, wie es dargestellt ist, weil sie ja ohnehin in Trauer war. Also ich glaube, das war wahrscheinlich weniger ein Problem und ich glaube, es hat sogar auch irgendwie die Tatsache, dass sie die lange schwarze Robe und dieses schwarze Kleid trägt, das hat auch so ein bisschen dem Mysterium irgendwie was gegeben, dieser Person, die ja schon eigentlich zu jener Zeit sehr außergewöhnlich war. Ja, also 16 Jahre alt und schon mal verheiratet und schon Herzogin von Mailand.
Ja.
Und aber gleichzeitig eben auch so, wie es der Hutton beschrieben hat, so wahnsinnig schön und hat Grübchen, wenn sie lächelt, aber soll gleichzeitig eben auch sehr, sehr weise gewesen sein in der Wahl ihrer Worte. Also eine beeindruckende Person schon zu jener Zeit und ich glaube, das Gemälde von Holbein bestätigt es.
Ich wusste tatsächlich auch nicht, dass Holbein so lange in England war.
Naja, ist dann
dort so gelebt hat.
Quasi der, ja. Im Grund, wie Escoffier, der dann nach England geht und dort lang schaffen wird und den Großteil seiner berühmten Geschichten machen wird. So wie, ja, Holbein, eben der Hofmaler des berühmtesten Tudor-Königs und der Tudor-König ist deswegen der berühmteste Tudor-König, weil er den Hofmaler Holbein kann.
Interessant. Und was ich auch wirklich faszinierend finde an dieser Geschichte ist, dass man ja von diesen ganzen Herrscherpersönlichkeiten meistens wirklich nur ein oder zwei Bilder im Kopf hat. Aber die sich halt so am meisten, das ist ja bei allen so, auch bei Karl V. oder so, da gibt es so ein, zwei Porträts, die kennt man und mit denen sind sie so bekannt geworden. Aber gleichzeitig hast du jetzt ja auch super beschrieben, sind es ja politische Statements, diese Bilder. Und in dem Fall ist es halt faszinierend, dass wir die Tudors oder eben die Frauen auch von Heinrich dem VIII. Über den Holbein kennen.
Ja. Es gibt von Heinrich dem VIII. Auch andere Porträts, die nicht von Holbein gemacht worden sind. Es gibt ein Porträt, da ist ein Mann drauf zu sehen, da würde es nicht decken, er heißt, ist Heinrich der VIII. Weil es ist hauptsächlich der Kopf und er hat andere Kleidung an als auf diesem Gemälde von Holbein. Und wenn man eben den Leib nicht sieht und er auch nicht denselben Bart hat, den er auf dem Gemälde von Holbein hat, dann würde es nie davon ausgehen, dass das Heinrich der VIII. Ist, könnte irgendjemand sein.
Ja.
Und dann schaust du dieses Gemälde von Holbein an, wo du diesen Typen hast, der beinahe so breit ist, wie er hoch ist. Und wirklich so auffordernd in unsere Richtung schaut und es ist einfach eine ganz andere Darstellung und eben sehr höchstwahrscheinlich im Sinne Thomas Cromwells gewesen, um hier die Propaganda durchzuführen. Cromwell übrigens, der so wie sein Kollege Moore dann auch enthauptet wird.
Hm.
Es ist schwierig, Berater bei Heinrich gewesen zu sein.
Verstehe. Ja, Richard, gibt's Hinweise, die du auf diese Geschichte bekommen hast?
Na, tatsächlich, ich habe so ein Video angeschaut über dieses Gemälde von der National Gallery in England oder in London, wo sie im Grunde einfach beschreiben, wie es zu diesem Bild gekommen ist. Und ich habe gedacht, es ist so interessant, weil es eben so einen ganz anderen Aspekt der Porträtmalerei auch hervorstreicht und gleichzeitig uns auch die Gelegenheit gibt, hier so ein bisschen in der Zeit herumzugehen und uns unterschiedliche Personen anzuschauen und so ein bisschen auch dieses Verknüpfungsspiel zu spielen.
Ja. Ja, das ist dir auf jeden Fall hervorragend gelungen. Gibt es Literatur, die du empfehlen kannst oder möchtest?
Es gibt Literatur halt für Holbein, habe ich vor allem zwei Bücher. Da gibt es eines von Franny Moyle, das heißt The King's Painter, The Life and Times of Hans Holbein aus dem Jahr 2021. Und dann gibt es von Jan Nüchterlein, Hans Holbein, The Artist in a Changing World aus dem Jahr 2020. Und viel habe ich auch aus einem Paper von Christiane Hertel. Das heißt Engaging Negation in Hans Holbein, The Youngest Portrait of Christina of Denmark, Duchess of Milan. das erschienen ist in Women and Portraits in Early Modern Europe, herausgegeben von Andrea Pearson. Also das ist sehr hilfreich gewesen, auch so ein bisschen für die Einordnung dieses Porträts. Mhm.
Ja, sehr gut, Richard. Dann würde ich sagen, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen oder hängen wir noch schnell die ganzen anderen Tudor-Sachen mit dran?
Ja, noch schnell. Ich habe mir eh gedacht, so viel Information hier, die irgendwie zusammengeführt werden muss. Also ich hoffe, das war nicht eh schon zu verwirrend mit diesen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viel, das man auch überholbar in und die Tudors und auch über Christina. Christina von Dänemark, es gibt übrigens nur eine Monographie. Also es ist relativ wenig über sie geschrieben worden oder halt nur über sie, aber sie kommt immer wieder vor in so Sammlungen über wichtige und berühmte Frauen der Renaissance-Zeit. Mhm. Also da lohnt sich sicher auch, wer sich interessiert, da noch ein bisschen reinzulesen.
Sehr gut.
Gut, dann würde ich sagen, schließen wir jene Folge ab, indem wir übergehen zum nächsten und letzten Teil, nämlich dem Feedback-Hinweis-Blog.
Du-du-du-dum.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail tun, feedback@geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen, geschichte.fm. Auf den diversen Social-Media-Plattformen sind wir auch zugegen, dort heißen wir Geschichte.fm, außer auf Mastodon, da gibt man am besten geschichte.social in einem Browser ein und landet dann direkt auf unserem Mastodon-Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Man kann uns nicht nur hören, sondern auch lesen. Es gibt das Buch Geschichten aus der Geschichte, das es im gut sortierten Buchhandel zu kaufen gibt. Außerdem gibt es Merch unter geschichte.shop. Und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Maximilian, Judith, Mario, Urs, Dominik, Laura, Katharina, Achim, Lars, Dirk, Sebastian, Nikola, Steve, Christopher, Daniel, Janosch, Sarah, Clemens, Stefan, Boris, Christian, Pietro, Frank, Tanja, Andrea, Christian und Florian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, und dann, Richard, würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen.
Richtig, geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat und der höchstwahrscheinlich auch einige Male porträtiert wurde.
Oh ja.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Die Scheidung von der ersten, Katharina von Aragorn, ist ja aus. Aragorn? Ist ja nicht Herr der Ringe hier.
Das ist doch Game of Thrones, du hast die Serie verwechselt, Richard.